Ja, sag auch. Viel geschehen beim Hamburger Sportverein. Deswegen muss ich jetzt zum Beginn des Podcasts mir erstmal in Ruhe ein Wasser einschenken. So, weil man muss ja aufpassen, dass man auch als Podcast-Moderator immer seine Linie behält, nicht wahr? Es ist schwierig, ja. Wenn man in so einem Medium unterwegs ist, wie ich jetzt zum Beispiel, seit vielen Jahren als Podcast-Moderator und HSV-Fan in diesem Bezug, dann meckert man schnell über die professionellen Journalisten, wenn die irgendeinen Quatsch schreiben, aber selber erlaubt man sich natürlich den größten Quatsch ins Mikrofon zu sprechen und entschuldigt das dann so ein bisschen mit Fantum, ja, und mit, naja, ne, das seiner Seele mal freien Lauf lassen. Ne? Es ist ein Grenzbereich, denke ich. Ne? Ja, zum einen denke ich schon, sollte man wirklich unterscheiden, wer ist Journalist, wer verdient mit den Aussagen, die er veröffentlicht, auch Geld, wer hat wirklich, sollte sich zumindest beruflich Zeit nehmen, anständig zu recherchieren. Das ist, glaube ich, schon etwas anderes, als wenn man als Hobby einen Blog schreibt oder als Hobby halt einen Podcast aufnimmt. Da gehen einem vielleicht dann doch die ein oder anderen Fehler so ein bisschen durch die Finger. Und das ist natürlich auch nicht immer schön, nicht immer gut, aber ich denke, man kann da auch einen Unterschied machen. Also mein Anspruch an richtigen Informationen ist bei Journalisten und professionellen Blogs, wie zum Beispiel dem WhatsApp-Blog, deutlich höher als bei Blogs oder bei anderen medialen Dingen, wie jetzt so ein Podcast, wenn man weiß, das wird einfach aus Herzblut gemacht und ohne böse Absicht wird da vielleicht auch mal etwas Falsches gesagt. Und das ist einfach dann diese pure Leidenschaft, die man sich dann als Hobby-Podcaster oder als Hobby-Blogautor dann vielleicht doch mal erlauben sollte. Also ich denke, man muss aufpassen, man muss hier ein bisschen mit zwei Maß messen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch nicht eine völlige, ist das nicht ein völliger Freibrief, um ständig immer nur Blödsinn zu erzählen. Ja, man sollte schon möglichst versuchen, sich an die Fakten zu halten. Und das werde ich auch versuchen zu tun. Das versuche ich seit ganz vielen Jahren. Und ich denke, das gelingt mir auch in den allermeisten Fällen, aber manchmal nur mal nicht. Wie zum Beispiel in meiner Funktion als Moderator des Fußball-Podcastes Reingemacht, Folge 137, da habe ich zum Beispiel zum Thema Bayern München, was die Transfers angeht, mich da doch das ein oder andere Mal ziemlich verhaspelt und bekomme auch gerade im Reingemacht-Forum dafür auch einiges um die Ohren. Ich kann größtenteils das auch einstecken und sagen, okay, ja, klar, den Schuh muss ich mir halt anziehen. Aber auf der anderen Seite kann ich einige Kritiken da auch nicht verstehen. Denn ich bleibe dabei, dass ich empfinde, dass die Transferpolitik von Bayern München in dieser Saison eine ganz andere Sprache spricht. Ne? Und da werden Summen auf einmal gezahlt für Spieler in einer Weise, wo ich sage, das war davor nicht der Fall. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Trainer viel mehr die Mannschaft aufstellt als der Verein. Egal, ob man sich das jetzt als Verein leisten kann und ob das Festgeldkonto dadurch schmaler wird oder nicht, das ist ein anderes Thema. Da habe ich mich ein bisschen verrannt, aber in der generellen Ansicht denke ich, wenn die so weitermachen und in der nächsten Winterpause und in der nächsten Sommerpause und in den nächsten 2-3 Jahren weiter diesen Weg verfolgen, dann ist das ein ganz anderes Bayern München, als wir es in den letzten 20 Jahren kennengelernt haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wenn sich das dann mal nicht rechnet, weil irgendwelche Spieler nicht einschlagen, gefährlich. Aber das hier ist ja nicht der Reingemacht-Podcast. Das hier ist ja nur der HSV-Podcast. Es gibt ja hier hoffentlich, denke ich, zumindest die meisten Zuhörer, die sich voll und ganz nur auf den HSV konzentrieren. Und ich will das jetzt in den nächsten Minuten auch tun und möchte natürlich noch einmal ein bisschen Revue passieren lassen, was ist passiert in den letzten Tagen. Und möchte mich auch so ein bisschen, und da kommt das Wort Reingemacht jetzt doch noch einmal vor, möchte mich so auch so ein bisschen entschuldigen für die letzten beiden Podcast-Folgen. Ja, das ist natürlich die ganz große Gefahr, die ich auch bewusst eingegangen bin, wenn man einen Podcast aufnimmt, direkt vor einem Spiel und dann direkt nach einem Spiel, ja, da merkt man dann auch, wie sehr Fan man ist. Und im Reingemacht-Forum hat Forumsmitglied Dirk, oh Gott, Welche Nummer hat er jetzt? 43, 45? Ich bin mir nicht sicher. Also Dirk, du weißt, wen ich meine. Oder du weißt, dass ich dich meine. Da hat Dirk mir als Feedback gegeben, naja, das war jetzt mal auch nicht so eine richtig prima Leistung vom Hubs im Nur der HSV-Podcast. Vor dem Spiel gegen Paderborn sagt er würde mehr oder weniger mit der gleichen Mannschaft spielen wie in Köln. Jetzt hat das der Trainer getan, jetzt sind wir so völlig unter die Räder gekommen und Hobbs macht einen 29-Minuten-Podcast nach dem Spiel, wie blind dieser Trainer ist, dass er die gleiche Mannschaft aufgestellt hat wie in Köln. Ja, und lieber Dirk, ich lege mich, stelle mich, sitze mich auf die Knie, wie man das immer sagt. Ja, es tut mir leid. Du hast mit deiner Kritik mich echt getroffen, aber berechtigt. Denn ich bleibe weiterhin der Meinung, dass die Aufstellung gegen Paderborn sehr falsch war und dass der Trainer die Mannschaft aufstellt und deswegen kriegt er auch die Schuld. Aber du hast recht, wenn ich Hess Lomka gewesen wäre, nach den Leistungen, die diese gleiche Mannschaft in Köln gezeigt hat, ja, wenn man zwei, dreimal drüber schläft, hätte ich höchstwahrscheinlich ähnlich die ähnliche Mannschaft aufgestellt, vielleicht sogar die gleiche Mannschaft aufgestellt. Und dann hätte man mich stark kritisieren können. Also man merkt, es ist immer super leicht, hinterher immer jemand zu kritisieren. Ich erinnere da gerne nochmal an unseren ehemaligen Trainer Armin Fee, der mal gesagt hat, nachdem wir, ich glaube, 4:0 irgendein Spiel verloren haben, der geantwortet hat auf die Frage des Sky-Reporters, ob er denn meint, dass er die richtige Mannschaft aufgestellt hat. Da hat Armin Fee geantwortet, also um 17:20 Uhr wusste ich auch, ich habe die falsche Mannschaft aufgestellt. Aber um 14:30 Uhr war ich mir 100% sicher, es ist die beste und erfolgreichsversprechendste Mannschaft und es ist die richtige Mannschaft. Ja, also da merkt man, wie kurz und dicht alles so beieinander ist. Und wenn wir Fußballfans mal zwei, drei Nächte darüber schlafen, über gewisse Dinge, dann müssen wir doch sagen, dass diese Emotionalität uns auch nicht immer gut tut, mir dann persönlich auch nicht gut tut. Und ja, hinterher ist man immer schlauer, ne? Es ist immer sehr einfach, andere zu kritisieren. Insofern möchte ich meine sehr starke Kritik an Mirko Slomka zurückziehen, wobei ich ja auch zum Glück in diesem letzten Podcast nach dem Paderborn-Spiel zum Glück auch schon gesagt habe, dass mir nichts an einer Trainerdiskussion liegt und ich auch sehr gerne möchte, dass wir auch am 34. Spieltag mit Mirko Slomka auf der Bank die Saison beenden. Aber nichtsdestotrotz kann man vielleicht mal als Fan sagen, wenn man da oder da etwas besonders Tolles oder besonders Negatives gesehen hat. Und das habe ich versucht mir zu erlauben. Ob wir mit Mirko Slomka den 34. Spieltag auch auf der Bank erleben werden. Das, denke ich, wird sich sogar in den nächsten 3, 4 Wochen zeigen. Denn ein Punkt nach den ersten beiden Spielen ist natürlich nach der letzten Saison und den Hoffnungen, die in Hamburg da sind, auch aufgrund von diversen neuen Spielern, natürlich unbefriedigend. Jetzt ist die Länderspielpause, danach dann das Spiel in Hannover, wo wir, mag sein, dass ich mich jetzt irre, aber gefühlt zumindest, wo wir in den letzten Jahren nicht gut aussahen und dass wir gegen Hannover 1 oder 3 Punkte holen, das ist zumindest Stand heute nicht selbstverständlich. Ja, und danach kommt Bayern München und gegen die etwas zu reißen ist nicht unmöglich, aber so gut wie unmöglich. Also damit sollten wir jetzt auch mit keinem Punkt rechnen. Was bedeutet, wenn alles ein bisschen blöd läuft, würden wir auch nach dem 4. Spieltag nur einen Punkt haben und dann höchstwahrscheinlich auf dem letzten Tabellenplatz sein. Und dann, glaube ich, greift dieses Gesetz, ne, der Bundesliga, ob dann ein Trainer dann noch zu halten ist, ist schwierig, ja. Aber ich bleibe dabei. Ich habe das, glaube ich, auch in der letzten Folge gesagt und es ist auch richtig. Wenn es irgendeinen Verein auf dieser Welt gibt, der lebende Beweis dafür ist, dass ein Trainerwechsel nichts bringt und eher im Gegenteil, dass wir ständig Unruhe haben und, dann ist es der Hamburger Sportverein, ja. Und für alle die Podcast-Zuhörer, die jetzt irgendwie von Thomas Tuchel träumen, erstens ist er, glaube ich, bei Schalke sehr stark im Gespräch und auch der Jens Keller ist ja recht angeschlagen. Wer weiß, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Aber selbst wenn Thomas Tuchel zum HSV kommen sollte, nur mal angenommen, irgendwann ist das dann soweit. Ja, was macht ihr dann bitte, wenn der auch nicht einschlägt? Und wenn der dann auch gegen, ich weiß nicht, Augsburg 0-4 verliert und dann, was weiß ich, also ihr wisst, was ich meine. Horrorszenario, ja. Kommt wieder der neue Trainer und schlägt auch nicht ein. Was macht ihr denn dann? ihr, die ständig nach neuen Trainern ruft. Und deswegen, man kann ja unzufrieden sein mit der Leistung eines Spielers, man kann unzufrieden sein mit der Leistung eines Trainers und, aber am Ende muss man doch sagen, welche Konsequenz möchte man daraus ziehen? Und ich möchte nicht die Konsequenz ziehen, Mirko Slomka zu entlassen, weil ich glaube, dass er ein wirklich guter Trainer ist. Ich bin natürlich auch ein bisschen irritiert darüber, dass jetzt in der Presse, in den Medien auf einmal hier und da es aufflackert, dass die Mannschaft nicht so gut mit dem Trainer kann, dass da Unruhe ist, dass seine Ansprachen nicht so fruchten. Boah, das ist natürlich dann immer starker Tobak, aber ich hoffe dann, jetzt versuche ich das Glas ganz besonders bewusst eher halb voll als halb leer zu sehen. Lasst uns mal gegen Hannover gewinnen und vielleicht gegen Bayern einen Punkt holen. Da möchte ich mal hören, ob es dann immer noch diese kritischen Ansprachen aus der Kabine gibt. Höchstwahrscheinlich ist das dann halt auch, klar, die Nerven liegen auch bei Mirko Slomka, die sind auch dünner, ja, und bei den Spielern, da ist natürlich auch ein gewisser Frust und ich habe meinen Frust rausgelassen beim Mikrofon, aber das hören maximal so 1000, 1200 Hörer, ja, und wenn der Frust in der HSV-Kabine irgendwie mal rauskommt und ein Journalist das aufschnappt, dann lesen das Zigtausende oder Hunderttausende von Lesern und es hat natürlich eine ganz andere Dramatik. Ja, also deswegen sollte man das vielleicht auch nicht so hochhängen und man auch den Spielern und auch dem Trainerstab erlauben, dass man in diesem hochemotionalen Geschäft halt auch an dem einen Tag mal so reagiert und an dem anderen so. Und ja, ob jede Aussage glücklich ist von Herrn Slomka oder von irgendwelchen Spielern, das sei mal dahingestellt. Ich habe ja gerade den Podcast damit begonnen, dass auch bei mir nicht jede Aussage immer ganz glücklich ist, sondern manchmal auch man sich durch eine gewisse Emotionalität treiben lässt. Ja, Mirko Slomka hat gesagt, er kein Platz ist sicher. Er stellt jeden einfach nochmal in Frage und möchte jetzt sehen, wie jeder einzelne Spieler sich präsentiert bis zum Spiel gegen Hannover. Und ich finde das auch nur ganz legitim. Und das wird dann von der Presse sehr groß aufgebauscht bei unserem Torwart René Adler. Auch er steht in Frage. Da muss ich sagen, ja klar, wenn jeder in Frage steht, steht mal jeder in Frage. Und Mirko Slomka hat nun mal das positive Pech, dass er mit René Adler und mit Drobny natürlich zwei wirklich erstklassige Erstliga-Bundesliga-taugliche Torhüter hat. Also nochmal den Satz. Was war das denn jetzt für ein Satz? Also, Drobny und Adler sind natürlich zwei wunderbare Erstliga-Torhüter. Das steht doch außer Frage. Und wenn René Adler die allermeiste Zeit in der letzten Saison gespielt hat und wir 75 Gegentreffer bekommen haben und Drobny eigentlich nur die Relegation gespielt hat und da ganz gut gehalten hat, ja, dann ist es doch auch klar, dass man sagt, okay, René Adler ist aus diversen Gründen, auch weil Drobny schon ziemlich alt ist, natürlich unsere Nummer 1, aber wenn wir schon wieder so starten und gegen Paderborn drei Dinger reinbekommen, ja, dann muss man auch mal den Torwart hinterfragen. Aber das heißt ja nicht, dass der Mensch Adler hinterfragt wird oder seine generellen Leistungen, sondern wir brauchen eins, wir brauchen jetzt möglichst schnell Ruhe beim HSV und wieder Ruhe bekommst du nur durch Erfolg und Erfolg kriegst du nur, wenn die besten, die aktuell besten Spieler auf dem Platz stehen. Und ich finde, wenn du da eine Auswahl hast, dann musst du dann halt mal schauen. Ja? Und das wird auch ein René Adler verkraften, dass er da mal in Frage gestellt wird oder vielleicht auch mal ein paar Spiele auf der Bank setzen muss. So ist das Business nun mal. Dem muss sich jeder stellen und das weiß auch jeder und besonders solche Profis. Und ja, genau wie ein Drobny das akzeptiert hat, so erwarte ich das auch, dass das ein Adler akzeptieren würde. Und wichtig ist nur, dass, sage ich mal, ja, wie gesagt, wir jetzt so ein bisschen Ruhe reinbekommen in den Verein. Das ist ja schwer genug und man merkt das ja schon, ne? Es war ja positiv ruhig beim Hamburger Sportverein, also für unsere Verhältnismäßig ruhig, so am Ende der Sommerpause und dann zum Start der Saison da mit Cottbus und Köln. Das hielt sich alles ja sehr in Grenzen, was da vom HSV kam. Man hörte nichts vom Aufsichtsrat, man hörte auch nichts mehr von Herrn Kühne, von Herrn Gernot sowieso nicht. Und auch Herr Beiersdorfer hat sich eher auf die Transfers konzentriert. Ja, und dann ist das natürlich auch der Job eines Journalisten, da mal irgendwie was anzustoßen, wo du dann wieder eine öffentliche Diskussion bekommst. Und klar, nach so einem 0-3 liegen die Nerven, wie ich es gerade gesagt habe, mehr blank und dann piekst du mal so ein bisschen an und streust mal so ein bisschen da in der Kabine, das ist auch nicht mehr so richtig toll. Und dann kommt sowas mit Adler und schon sind die HSV-Fans ja wieder auf 180 und du hast Leserschaft, du hast Klickzahlen und ja, das alte Spiel funktioniert wieder. Also ich denke, wir sollten alle, auch wir HSV-Fans, unseren Beitrag dazu leisten, alles mal so ein bisschen mit Ruhe und Bedacht zu sehen. Und denkt daran, Mirko Slomka entscheidet ja die Aufstellung ja auch nicht von allein, sondern der bespricht die mit seinem Trainerstab und. Und wenn die der Meinung sind, das ist jetzt gegen Hannover die beste Aufstellung, dann müssen wir das so mittragen und das Beste hoffen. Wiederhole ich nochmal meine Kritik, ja, nach dem Paderborn-Spiel, wo ich sage, wie kann man mit so einer Mannschaft spielen? Ja, und wenn wir ehrlich sind, nach Köln haben wir gesagt, mein Gott, ja, Badea hat super gespielt, ein Arslan hat fantastisch gespielt, die Innenverteidigung, Giroud Westermann hat aber auch gar nichts zugelassen. Vielleicht, wenn wir Trainer gewesen wären, hätten wir auch mit dieser Mannschaft dann gespielt. Kritik geht dann eher dann an die Spieler, warum die so eine Nullleistung dann auf den Rasen gebracht haben und so körperlos gespielt haben. Mir ist es ja ganz besonders bei Marcel Janssen aufgefallen und bei Milan Badei, dass die so körperlos, ich hatte das Gefühl, körperlos gespielt haben. Ich hatte das Gefühl, die gehen in Zweikämpfen aus dem Weg. Wenig später hat man dann auch zumindest bei Badei gewusst, warum, weil der ja nun gewechselt hat zu Florenz für 4 Millionen. Bin ich wirklich ganz erstaunt, nach dieser Leistung der letzten Saison, dass man noch 4 Millionen für Milan Badei bekommt. Respekt der Beiersdorfer, das ist gut und wer weiß, vielleicht werden wir das noch nie rausbekommen, aber vielleicht war ja nicht nur Badei, vielleicht war ja auch Janssen kurz vorm Absprung und man wollte unbedingt den Luis Holtby verpflichten und musste deswegen einen von diesen Spielern noch abgeben. Vielleicht standen die da auch im Gespräch und sollten sich auch nicht verletzen. Wir wissen es ja nicht. Auf jeden Fall ist Milan Badei jetzt weg. Ich traue ihm nicht so richtig hinterher. Ich glaube, es ist ein ganz sympathischer Typ gewesen, der auch ein gutes Gefühl hat für den Ball und sicher gute Pässe spielen kann. Aber er war mir viel zu langsam und wirkte viel zu verunsichert. Und hat diese Ruhe, die er in den ersten 5-6 Spielen ausgestrahlt hat, irgendwie zum Schluss in der gesamten letzten Saison nicht mehr ausgestrahlt. Und meine Verzweiflung war dann doch relativ groß. Ich bin jetzt mal ein bisschen hart, wenn ich sage, schade, dass Tolga Arslan nicht den Verein verlassen hat, weil das ist so der Spieler, ich will mich da echt auf keinen einschießen, aber ihr wisst es ja, ich habe mich auf den schon fast eingeschossen, weil ich auch so wütend bin, weil er es ja kann. Aber ich glaube, dass seine Einstellung zum Profifußballberuf einfach absolut ausbaufähig ist und aktuell immer noch total mangelhaft ist. Und da wird man wahnsinnig. Wenn du halt einen Spieler hast, anders jetzt wie einen Heiko Westermann, ja, der diese 100% Einstellung zum Beruf hat, aber vielleicht fußballerisch bei weitem nicht so talentiert ist wie ein Tolga Arslan, dann finde ich persönlich, dann verzeihe ich immer viel mehr, ja, weil ich so denke, ja, er hat aber alles getan. Ja, und Tolga tut das nicht und keine Ahnung, ob er diesen Podcast je hört, aber wenn ja, mein Gott, ja, wir sind HSV-Fans und wir wissen, du bist ein geiler Kicker und zeig das doch bitte, 33 Spiele, die nächsten 32 Spiele noch in dieser Saison auf dem Rasen plus das mindestens ein DFB-Pokalspiel und gebe in diesen Sekunden alles und dann stehen wir auch, dann stehe auch ich 110% hinter dir, ja, aber diese Schauspielern, wenn man berührt wird, dieses zu doll fallen, dieses, wenn man einen Zweikampf verliert, wie gegen Paderborn, einfach mal sitzen bleiben, erstmal für ein paar Sekunden und bevor man dann hinterher rennt, das sind alles so Zeichen, die gehen gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, da sitzen Fans, die sind morgens um 7 auf dem Bau oder wie auch immer. Ich mag dieses Argument der Gehälter und was ein Fußballspieler verdient. Das will ich überhaupt gar nicht werten eigentlich. Aber in diesem Fall muss man es echt tun, weil man sagt, weißt du eigentlich, was dir Gott geschenkt hat, was für ein Privileg du hast, ja? Und du U19-Nationalspieler gewesen und in der ersten Liga angekommen und. Ey, und dann so eine Reaktion, so ein Zeichen an uns Fans. Das ist eine glatte 6- und da hilft auch nicht ein gutes Spiel. Da müssen jetzt 10 gute Spiele her, um dann wieder zu sagen, wow, ja, alles klar, cooler Typ, hat die Lektion verstanden. Wir alle machen Fehler, wir alle laufen nicht immer rund, wir alle lassen uns mal gehen. Aber er hat es jetzt verstanden, was Profifußball bedeutet. Das würde mich wirklich freuen. Und dann möchte ich auch diesen Namen jetzt erstmal nicht mehr erwähnen. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Jetzt erstmal perform, bitte. Mia Badet hat uns verlassen, Jonathan Tah hat uns verlassen und Kerim Demirbay haben uns verlassen. Demirbay nach Kaiserslautern, wie wir alle wissen, und Jonathan Tah nach Düsseldorf. Ich finde das super, weil sie sind ausgeliehen, nur für ein Jahr und beide jeweils ohne Kaufoption. Und wir wissen alle, jetzt wo Badet weg sind, sind es glaube ich nur noch 10 Profiverträge, die im Sommer nächsten Jahres auslaufen. Also es sind 10 Profiverträge, die auslaufen im nächsten Jahr. Das heißt, wir werden im nächsten Jahr nochmal einen Riesenumbruch haben beim Hamburger Sportverein. Und wenn dann solche großen Talente wie Demirbay und Ventar, wenn die dann zurückkommen und haben diese Saison ein Jahr Spielpraxis gehabt, sind stärker geworden, sind ein Jahr älter geworden. Wow! Und dann ersetzen sie halt die Spieler, die dann gehen und deren Verträge höchstwahrscheinlich nicht verlängert werden. Dann ist das ein richtig guter Schachzug gewesen von Dietmar Beiersdorfer vom HSV. Super! Und ich gönne denen echt das Beste. Spielt eine großartige Saison für eure Vereine und kommt dann mit breiter Brust zurück zum Hamburger Sportverein. Das wäre wirklich toll für alle Seiten. Neu bei uns sind die beiden Spieler, die wirklich auch gehandelt worden sind, kurz vorm Ende der Transferperiode. Das ist zum einen Julian Green vom FC Bayern München. Ja, der ist ein Stürmer, der ist aber auch an den Außenflügeln gut einsetzbar, sehr schnell. Jürgen Klinsmann ist sehr begeistert von ihm, hat ihn ja auch bei der WM eingesetzt, da hat er auch ein Tor geschossen. Also da muss man mal sagen, gut. Ein Talent sicher und keiner, der jetzt die Kohlen für uns aus dem Feuer holt, aber in einem Umfeld, was hoffentlich mal wieder positiver denkt und das ein oder andere Erfolgserlebnis hat, da könnte der mit Sicherheit gut aufblühen. Wenn wir weiter in so eine Negativspirale geraten, dann ist das wie in der letzten Saison auch, dann ist das jetzt höchstwahrscheinlich natürlich kein Spieler, der uns dann wieder rausreißt, sondern ja, dann wird er mit nach unten gerissen. Aber gehen wir das Ding positiv an, der könnte wirklich auch für die ein oder Überraschung wirklich gut sein. Ja, und dann haben wir natürlich Luis Holtby. Das scheint auch super zu sein. Ich weiß jetzt gar nicht sein Gehaltsgefüge, aber generell ist er ausgeliehen von Tottenham Hotspurs, aber es gibt eine Kaufoption für 6 Millionen, habe ich gelesen. Also eine Kaufoption gibt es definitiv und das ist natürlich für uns alle super, weil er könnte natürlich, der kann auf der 6 spielen, der kann auf der 8 spielen, der kann auf der 10 spielen. Er wäre natürlich ein legitimer und toller Nachfolger für Raphael van der Vaart, wenn der am Ende der Saison aufhört. Und in dieser Saison könnte man jetzt sehen, wie integriert er sich in dieses Team. Ist er dieses Ewig-Talent, von dem einige sprechen, oder ist er wirklich ein gestandener, großartiger Fußballspieler? Ich finde, er ist sehr schnell, er ist sehr ideenreich. Ich finde, der macht ganz oft auch den Unterschied aus. Ist torgefährlich, auch wenn er im Torabschluss sicher noch besser werden könnte. Und ich bin sehr froh, dass der bei uns ist. Finde ich super. Wenn wir jetzt da mal ein bisschen in die nächsten Wochen gucken und mal hoffen, dass der Fußballgott so ein bisschen jetzt mal wieder die HSV-Raute hat und uns von ein paar schlimmeren Verletzungen verschont, ja, dann haben wir auf einmal, guckt euch mal das offensive Feld an, mit Van der Vaart, mit Luis Holtby. Dann in den Außen, auf den Außen haben wir dann Nikolai Müller, dann haben wir einen Ivo Iličević, dann haben wir Julian Green, dann ein paar Wochen noch weiter gedacht, auch ein Maxi Weister, der dann da zurück ist, dann im Sturm Lazoga, ein Rudi oder halt auch ein Julian Green oder halt auch mal ein Beister. Also da sind wir sehr variabel, wie ich denke. Ostrzolek bitte nicht vergessen, der auch ein super schneller Mann ist, ein Stieber ist sicher auch noch ein Perspektivspieler, aber auch ein Stieber würde ich viel mehr jetzt das Vertrauen mal schenken, als vielleicht ein Spieler, der zu sehr mit der Last der letzten Saison auch auf der Schultern rumläuft. Ja, und dann haben wir, wenn wir mehr in die Defensive gucken, glaube ich, mit Berami da wirklich einen ganz tollen Sechser, vielleicht ja auch einen alleinigen Sechser. Frage ist, muss man immer mit der Doppelsechs spielen? Und dann in der Innenverteidigung Giroud, der für mich wirklich jetzt unter Slomka deutlich konstanter geworden ist. Ich finde persönlich, er hat jetzt auch gegen Paderborn jetzt nicht die größten Fehler da gemacht. Ich habe das ja auch schon im letzten Podcast gesagt. Und neben ihnen dann vielleicht mal ein Kleber, zugegeben, der Brasilianer, zum ersten Mal in Europa, ganz andere Kultur, alles ganz, 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 ganz anders. Der wird natürlich nicht als Innenverteidiger da auf den Platz kommen und höchstwahrscheinlich dann gleich in den ersten zwei, drei, vier Spielen fehlerlos sein. Natürlich wird dem auch ein paar Klopper unterkommen und natürlich werden dann die einigen emotionalen Fans dann auch gleich wieder schreien, oh, Kleber, kann nix. Aber wenn Dietmar Beiersdorfer den schon für Zenit St. Petersburg länger unter Beobachtung hatte, wenn der sich mit dem viel länger auseinandergesetzt hat, wie damals, als er zum ersten Mal bei uns Sportchef war da vielleicht in Südamerika nicht immer das glücklichste Händchen hatte, so denke ich, ist das heute eine andere Qualität bei Dietmar Beiersdorfer und wenn der von dem überzeugt ist, dann sollte man dem auch eine Chance geben und irgendwann musst du mal ins kalte Wasser geschmissen werden und irgendwann musst du mal auch deine Fehler machen können oder dürfen. Klar, noch einmal. Platz, wo sind wir jetzt? 17 oder so mit einem Punkt und null Toren in 180 Minuten. Klar, sagt man sich, aber bitte jetzt keine Fehler mehr beim HSV. Aber noch einmal, ich glaube, dass wir Fans, nachdem wir den ersten Wut hinter uns haben, falls es dann schief geht, glaube, dass man dann trotzdem in den Diskussionen immer noch sagt, hey, das ist jetzt eine neue Mannschaft. Ich nenne sie nochmal Kleber, Berami, Ostrzolek, Stieber, Nikolai Müller, Luis Holpi, Julian Green und dann nehme ich noch einen Maxi Beister und Lasogga und so dann auch noch hinzu, wo man sagt, ey, das ist eigentlich auf dem Papier eine junge, eine frische, eine dynamische und endlich, sowas kennen wir ja gar nicht beim HSV, endlich auch mal wieder eine schnelle Mannschaft, die einen schnellen Ball spielen können. Und das ist ja eigentlich auch das, was Mirko Slomka sehr gut gespielt hat auf Schalke, sehr gut gespielt hat in Hannover, wo man sagt, das müsste auch dem Trainer eigentlich liegen, diese Spieler müssten ihm eigentlich liegen. Er muss halt den Mut haben, jetzt auch mal auf Jüngere zu setzen. Und wenn er das tut, dann denke ich, dann werden wir auch wieder unseren Spaß haben. Es wird sehr wahrscheinlich die erwartete schwierige Saison. Aber wir alle sind natürlich geknickt, weil wir niemals gedacht hätten, dass wir nach Köln und Paderborn auf Platz 17 dastehen mit nur einem Punkt und keinem geschossenen Tor. 0-3 das Torverhältnis. Ich glaube, und auch die Art, wie wir gespielt haben gegen Paderborn, das hat halt ganz viel eingerissen, das hat halt ganz, ganz viel von dieser Anfangseuphorie und auch von diesem Grundvertrauen, jetzt wird's besser, das hat halt ganz, ganz viel davon genommen, aber trotzdem müssen wir die Kirche im Dorf lassen. Es sind erst 2 Spieltage gespielt, es sind noch 32 Spieltage vor uns. Hier können sich noch ganz andere Spieler auf einmal zusammenfinden, die diesem Club und die diesem Verein ein neues Gesicht geben. Da haben wir noch alle Möglichkeiten, alle Chancen und wir sollten versuchen, das positiv zu begleiten. Und ich werde auch versuchen, dann meinen Teil dazu zu leisten. Und in diesem Sinne, Entschuldigung, dass es schon wieder so lang geworden ist. Gerade in dieser Saison habe ich mir ja fest vorgenommen, mehrere Podcast-Folgen aufzunehmen, aber die nur mein iPhone zu sprechen und ganz kurz, wenige Minuten. Jetzt ist es doch wieder ein größerer Monolog hier im Podcast-Studio geworden, aber ich hoffe, ihr habt euch trotzdem dran erfreut und bleibt auch weiter an meiner Seite. Ne? Nur der HSV, vielen Dank für euer Ohr. Tschüss aus Hamburg.